ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Adnan Maral. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist Schauspieler, er ist Schriftsteller, er ist Produzent, hat die wichtigsten deutschen Fernsehpreise auch schon. Ein Grimme-Preis, war mal meisterlich im Taekwondo. Breakdance konnte er genauso wie den Moonwalk. Jetzt ist er auch noch Grillmeister, kennt man aus dem Fernsehen. Was kann dieser Mann eigentlich nicht, müsste man fragen. Dieser Mann, Adnan Maral, gerade wieder als Kommissar auf der Elbe zu sehen, bei der Wapo-Elbe, ein Frankfurter Bub, der bei München lebt und in Sachsen ermittelt. Was für eine Geschichte. Herzlich willkommen, Adnan Maral. Ja,
vielen Dank und freut mich natürlich sehr. Vielen Dank.
Schauspieler, Schriftsteller, Produzent. Wie sortieren Sie das für sich? So in der Reihenfolge, habe ich das richtig aufgezählt?
Ja, also Schauspielerei, damit habe ich angefangen in jungen Jahren als Schüler. Mhm. Im Schultheater hat es angefangen und dann ging das so immer weiter stetig und hat sich verselbstständigt und auch mein Herz und meine Leidenschaft erobert. Also die Bühne vor allen Dingen und später dann der Film.
Ja.
Und mit dem Film kam auch der Wunsch, hinter die Kulissen zu schauen. Deshalb habe ich dann auch an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach Film studiert.
Mhm. Und Filmregie?
Das hat alles beinhaltet. Wir hatten sogar diese alten Kameras noch. Und hier beim MDR müsste man das kennen. Wir haben unseren Abschlussfilm mit Orwo-Material gedreht.
Mhm.
Das wir damals geschenkt bekommen haben.
Orwo Oswolf? Genau, das war da übrig.
Ja.
Es wollte keiner mehr, das haben sie ihnen gegeben. Entschuldigung.
Nein, es war die Zeit, wo man versucht hat, das Orwo-Material, glaube ich, was ja einen sehr tollen Charme hatte, es hatte so einen leichten Schwarz-Chrom-Effekt.
Aha.
Es war ja schwarz-weiß,
ja,
mit einem leichten Chrom-bräunlich. Und man wollte dieses Filmmaterial und die Fabrik natürlich noch wiederbeleben, in der Szene bekannt machen, vorstellen, war dankbar über jeden, der damit gedreht hat.
Mhm. Schauspieler, Produzent, Schriftsteller, mir ging es um die Reihenfolge, die Schriftstellerei ist dann einfach dazugekommen und die Arbeit als Produzent auch.
Ja.
Oder wie ist das passiert?
Wie ist das passiert?
Also, und wie wichtig ist es für Sie? Offenbar ist die Schauspielerei das, was Ihnen am allerwichtigsten ist, wenn ich es richtig verstehe.
Also das eine bedingt das andere.
Aha.
Und das ist eine tolle Frage, weil wenn man 1980 die Schauspielerei anfängt, also aus meiner Sicht, in meinem Jahrgang, stellt man irgendwann fest, wenn man beim Film ist, wo sind denn eigentlich die Geschichten, in denen ich mich wiederfinde, mit meiner Geschichte, mit meinem Werdegang oder mit meiner Geschichte als Gastarbeiterkind und meine Eltern sind die klassischen Gastarbeiter, mein Vater ist 1964 hierher gekommen, wir sind mit meiner Mutter 1970 nach Deutschland gekommen.
Da waren Sie zwei?
Da war ich zwei Jahre alt und
die fanden Sie nicht wieder, diese Geschichten?
Nein.
Im Fernsehen. Deshalb wollten Sie sie selber produzieren.
Genau. Und ich habe dann gesagt, also wenn ihr nicht die Geschichten erzählen könnt, in denen ich oder auch die anderen vorkommen, dann muss ich ja selber die Geschichten erzählen. Mhm. Und ich bin ja ein Mensch, der positiv ist und habe das jetzt gar nicht so persönlich genommen, sondern habe gedacht, okay Leute, dann versuche ich mal eine Geschichte hier zu erzählen, weil als Schauspieler ist man auch ein Teil einer Geschichte. Und das ist ja das Schöne als Schauspieler, dass man ein Teil einer Geschichte ist, für Menschen.
Eigenproduziert, glaube ich, ist auch der Toni Freitag.
Ja.
Kennen wahrscheinlich viele, Freitagabend in zwei Teilen gelaufen. Ein sehr spezieller Typ, der Toni Freitag, den Sie sich da ausgedacht haben. Aber darüber reden wir jetzt gleich noch. Werdegang, Sie haben gesagt, dass Sie schon seit Schülertagen, schon seit der Schule schauspielen wollten. Warum wollten Sie das? Was war das, was Sie so angezogen hat und warum Sie dann immer weitergemacht haben?
Ich bin durch so einen Zufall da reingekommen, in einer Phase, wo ich sehr 14, pubertär, aufmüpfig. Oder
alles
auch,
ist doof.
Alles ist doof. Man weiß nicht so richtig, wohin mit seinem Körper und so. Das alles. Ich war sehr sportlich damals, eben Taekwondo gemacht, intensiv, auf Turniere gefahren und so. Und dann brach das auch
Deutscher
so ein bisschen.
Deutscher Vizemeister waren
Sie. Ja, absolut. Ja, das war toll.
Ich musste erst mal gucken, wie das aussieht. Ich war nicht deutscher Vizemeister im Taekwondo.
Und es war immer, also wenn man in der Familie aufwächst, ist eine Gemeinschaft auch einem wichtig. Auch wenn man in so einer Einzelsportart unterwegs ist. Aber wir waren immer in der Gemeinschaft unterwegs. Jetzt bin ich über meinen Bruder zum Schultheater, weil ich mal bei einem Mitmachtheater mit der Schule war.
Ja. Und der Bruder hat es vorher auch gemacht?
Nee, der war Schulsprecher damals und war sehr aktiv in seiner Schule. Er war in der Oberstufe schon damals, hat Abitur, war kurz davor, Abitur zu machen. Und darüber kam das so. Aha. Und er hat mich auch in einer Phase in der Schulzeit gerettet. Aha. Bei den Lehrern, wo es kurz davor war, dass ich aus der Schule fliege.
Aha, weil sie so gar keine Lust hatten, kann ich mir vorstellen. Das ist ja so in dem Alter, ja.
Genau, also war wirklich, und der hat mir diese Möglichkeit ermöglicht, in diesem Theater mitzumachen. Und diese Menschen haben mich so akzeptiert, wie ich war damals, und haben mich so angenommen. Und ich dachte, hoppla, also man muss sich so vorstellen, ne? Das waren so Freaks damals. So mit, hallo Adnan, schön, dass du hier bist. Und haben mich dann so in den Arm genommen und ich dachte, hey, hallo.
Was ist denn jetzt los?
Genau.
Ja. Ihre Wirklichkeit war vorher anders.
Ja. Ich habe eine Bomberjacke getragen damals, hatte so eine Mähne, aha, hatte Allrounder an. Also so, das war so eine Haltung, ne? Frankfurter Bub, hier, schwimmen. Bomberjackenträger, ja,
also ganz cooler Typ.
Absolut. Und deshalb war das, aber es war total spannend, weil es eine Gemeinschaft war, in der man gemeinsam diese Bühne gestaltet hat, über dieses Stück gesprochen hat. Und das hat mir sehr viel gegeben, diese Gemeinschaft. Mhm. Und dass ich mich auf so einer Bühne ausdrücken konnte. Und glücklicherweise gab es in diesem Stück auch noch eine Kampfszene. Und das habe ich geliebt. Das war Hans-Henning Jahn, Trümmer des Gewissens damals. Ja. Ein 3,5-Stunden-Epos, was wir gespielt haben als Schülertheater.
Ja,
oh Gott, unfassbar. Bis heute ist mir das, Sie merken, mir ist der Titel geblieben.
Ja.
Und ich dachte,
staune.
Ja, ich staune immer noch. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, obwohl es wahnsinnig anstrengend war.
Ja, und haben Sie da gleich gespürt, ja, ich bin eigentlich der geborene Schauspieler. Das wird was mit mir und der Schauspielerei?
Nee, ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, wie es weitergeht, weil gleich ging es darum, kaum hatten wir die Premiere, meine Eltern sind gekommen, haben sich sehr gefreut, meine Mutter.
Die fanden das nicht komisch.
Nee, gar nicht.
Die fanden das toll. Dass sowas macht.
Nee, meine Eltern sind da auch sehr offen und freuen sich darüber, dass sie kennen den Alltag aus der Fabrik, wo sie gearbeitet haben.
Ja.
Und jetzt plötzlich dürfen sie erleben, wie ihr Sohn auf der Bühne steht und etwas macht, was Menschen unterhält. Das fanden sie toll.
Mhm.
Ja, also dass man Kultur macht. Und Kultur bringt ja auch etwas den Menschen. Und das.
Die haben nicht so das Gefühl gehabt, der Adnan soll mal einen vernünftigen Beruf lernen. So wie wir.
Genau, nein, überhaupt nicht. Also die haben nur das gesehen, dass ich happy bin und dass ich Spaß dran habe und wie toll das ist.
Schön. Und war es dann so glatt, dass Sie Schülertheater gelaufen, die Eltern haben Sie unterstützt und Schauspielschule? Oder war der Einstieg dann für Sie, wie das ja ganz häufig ist, auch bei Ihnen schwierig?
Ja, es war auf eine Art schwierig. Ich habe dann Jugendtheaterclub Frankfurt mitgemacht. Da kamen dann zwei Menschen auf mich zu und sagten, wir eröffnen jetzt Jugendclub in Frankfurt am Main, in den Kammerspielen. Da habe ich gedacht, ja, okay, warum nicht? Bin da mal hin, dachte, hingehen kann man ja mal.
Ja.
Und das war klasse, es war toll. Das hat der Alexander Brill damals initiiert mit. Und da habe ich zwei Stücke gemacht. Wir sind sofort mit dem ersten Stück nach Berlin zum Theatertreffen der Jugend gefahren. Mit 16 stand ich plötzlich in Berlin und habe Workshops gemacht, 10 Tage.
Mit 16 war der Adnan ein Star.
Ja.
Mit 14 haben sich alle Sorgen gemacht, was wird wohl aus dem Bengel werden? Und mit 16 stand er in Berlin auf der Bühne.
Ja, und das hat alles Spaß gemacht. Es war schön in der Gemeinschaft. Wir sind zusammen dahin, hatten Spaß. Es ging darum, dass wir gemeinsam eine tolle Zeit haben. Und das haben wir gehabt.
Mhm.
Und das war ein Erlebnis. Das war bereichernd. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Berlin kennengelernt, damals noch, vor der Wende.
Genau, und 88 waren Sie 20. Ja.
Genau. Da. Und da dachte ich, wow. Aber eins war mir klar. Ich werde nicht nach Berlin gehen, ohne dass ich eine feste Anstellung habe im Theater oder im Film.
Mhm.
Das war mir sofort klar.
Aber die haben Sie ja dann da auch gefunden.
Richtig.
Sie sind, übers Landleben müssen wir dann auch noch sprechen. Sie sind eigentlich Frankfurter Bub in Berlin und jetzt lebt er auf dem Land. Wie das gekommen ist, aber ich würde gerne nochmal bei der Schauspielerei bleiben. Was halten Sie selber für Ihren Durchbruch? Was war für Sie da der Punkt, wo Sie gesagt haben, läuft?
Gute Frage. Es gab so verschiedene Momente, aber am Ende... Ich habe ja dann Film studiert, das habe ich auch sehr genossen, um zu verstehen, wie kann ich selber, wie entsteht's, wie kann ich ein Teil davon sein, was brauche ich dafür, um einen Film zu machen, wen brauche ich dafür? Und die große Feststellung ist ja immer, dass man ein Team sein muss, um die Dinge zu bewegen. Und für meinen Durchbruch jetzt, am Ende war es so, dass in Berlin, ich habe viel Theater gespielt, viele Filme gemacht in der freien Szene in Frankfurt und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme da nicht weiter. Und plötzlich, als ich kam eine Anfrage von Thomas Ostermeier damals für ein Stück in Berlin. Damals in der Baracke am Deutschen Theater.
Ja.
Und dann bin ich hingefahren, habe Thomas kennengelernt, weil ich wollte ihn kennenlernen und habe gesagt, wir müssen uns verstehen. Wenn wir uns nicht verstehen, mache ich es nicht. Und dann haben wir so einen Nachmittag verbracht. Es hat funktioniert. Und wir hatten Spaß miteinander.
Ja. Und ich habe gedacht, bei Ihnen kommt jetzt sofort Türkisch für Anfänger. War mein Durchbruch.
Wie man es sieht jetzt. Ne? Also wir haben mehrere Jahre in diesem Theater wunderbares Theater gemacht. Es war ausverkauft. Wir waren Theater des Jahres. Es war mit viel Spaß.
Es war eine große Nummer damals.
Ja.
Baracke mit Thomas Ostermeier.
Und deshalb war das für mich. Und dann sind wir in die Schaubühne zusammen. Und das war sozusagen diese Theaterebene. Aha. Weil auch da habe ich schon gemerkt, die Menschen sind auf mich zugekommen, haben das gesehen, haben Feedback gegeben. Nicht, dass ich es daran festmache, aber es ist ja immer, was bedeutet Durchbruch?
Ja.
Ne? Also
man muss ja auch, gefragt, was es für Sie ist. Ich habe Sie mit Türkisch für Anfänger das erste Mal wirklich wahrgenommen. Und dachte, mal sehen, ob das bei ihm auch so ist. Aber es ist für Sie eben anders.
Genau, ist für mich anders, weil ich orientiere mich da auch an dieser Schauspielzeit, wie wir wir haben so viel gelernt, wir haben so viel ausprobiert in der Baracke. Da war so viel Raum um die Dinge und man hat gemerkt, dadurch, dass es jeden Abend ausverkauft war, dass die Leute das annehmen, dass sie Lust haben auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir gemeinsam die Dinge gesehen haben. Das fand ich phänomenal, wenn man mit seiner Arbeit das schafft.
Und dann sind Sie doch sozusagen vom rechten Wege abgekommen und zum Film gegangen.
Ja.
Wie ist das passiert?
Wie es so ist, hat ja auch alles so seine Zeit. Und ich habe oft die Phase erlebt, dass man so einen Höhepunkt hat im Leben mit Dingen und irgendwann kann man die auch so abschließen oder kommen die zu einem Punkt, wo man so sagt, okay, jetzt verabschiede ich mich davon. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Wechsel in die Schaubühne, dass das nicht mehr das war, wo ich mal mit der Truppe angetreten bin, damals in der Baracke.
Ja.
Und das war nicht so meins.
Okay.
Deshalb habe ich mich da verabschiedet und habe plötzlich gemerkt, der Film kommt auf mich zu, parallel. Und darauf hatte ich auch Lust, hat auch Spaß gemacht. Und dann kam der Film.
Und der ist es ja auch geblieben.
Ja.
Beschäftigt Sie, der Anlass für diese Sendung ist die neue Staffel von Wapo Elbe. Reden wir auch noch drüber. Wie wählen Sie Ihre Rollen aus? Was ist der Anspruch oder wo sagen Sie, das mache ich? Nach welchem Maßstab wählen Sie das aus? Und das mache ich eben nicht.
Man muss ja immer gucken, in welcher Zeit man ist und wie viel Raum hat man, auch existenziell zu sagen, das muss man fair sagen und auch offen ansprechen, das kann ich mir jetzt leisten, abzusagen, weil die Rolle, also wenn ich mir die Rolle anschaue, uninteressant, voller Klischees mittlerweile, also wenn man jetzt aus dieser Zeit von jetzigen Zeit 2024 die Dinge anschaut und gleichzeitig natürlich auch die Filmbranche ist nicht immer stetig ein Arbeitgeber. Man muss immer gucken.
Ja. Es ist nicht so glamourös, das Leben eines Schauspielers, wie man sich das manchmal vorstellt.
haben Sie schön gesagt.
Ja, Sie müssen einfach gucken, Sie haben drei Kinder, Sie haben eine Familie, Sie wohnen auf einem alten Bauernhof.
Genau.
Es muss auch was zu essen geben.
Genau, und dann manchmal denkst du, okay, das mache ich jetzt, um damit die Miete und alles bezahlt ist, damit der Kühlschrank gefüllt ist. Und manchmal gibt es Momente, wo ich dann sage, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu viel.
Das geht jetzt wahrscheinlich.
Genau.
Dafür sind Sie bekannt genug, dass Sie auch mal sagen können.
Ich wollte jetzt
ich will mich jetzt nicht dafür schämen.
Nein, ja. Genau.
Sie haben ganz viele Krimis gespielt. Ich frage jetzt nicht, welchen Sie mochten oder welchen Sie nicht mochten, was so eine Brotarbeit war und was nicht. Sie sehr unterschiedliche Rollen. Können Sie erklären, warum der Krimi so das Medium des deutschen Fernsehens, die hohe Schule ist? Wenn man Tatortkommissar ist oder Hauptkommissar bei der WAPO Elbe, dann hat man es geschafft, sozusagen. Warum ist das eigentlich so in Deutschland?
Naja, also ein gutes Beispiel, Gegenbeispiel haben wir ja mit Türkisch für Anfänger. Krimi ist spannend in sich. Man hat Fälle, in denen man, wenn man das dramaturgisch sich anguckt, natürlich gefälliger, ohne das meine ich jetzt auch nicht respektlos gegenüber dem Medium oder der Geschichten.
Ja.
Krimis sind natürlich immer planbarer im Sinne, das Leben liefert auch viele Krimis um einen herum.
Ja. Und es erzeugt einfach eine Spannung.
Darauf wollte ich hin. Ne? Ja. Also man, wenn Mord passiert.
Will man wissen, was ist denn hier eigentlich passiert?
Genau. Und wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt und guckt, steckt hinter jedem Mord tatsächlich passiert auch eine spannende Geschichte. Aha. Also wir beschäftigen uns mit meiner Produktion auch damit, weil es ja gefragt ist.
Ja.
Und wir interessieren uns auch dafür, wo ist der Zauber eines Krimis und wie kann man das erfüllen oder aus welcher Perspektive erzählt man das?
Mhm. WAPO Elbe läuft 18:50 dienstags immer.
Richtig.
Also Vorabendprogramm heißt das. Was unterscheidet ein Krimi auf diesem Platz von einem 20:15 Krimi? Ist der sanfter?
Er ist sanfter. Bis zum gewissen Grad ist er sanfter natürlich.
Mögen Sie das?
Wie bitte?
Mögen Sie das? Das Sanftere? Oder würden Sie lieber die ganz harten Nummern machen?
Naja, es gibt, wir haben tolle Folgen jetzt gedreht. Die machen auch wirklich Spaß zu spielen in den Figuren, in denen wir sind. Wir haben eine tolle Truppe.
Ja.
Hatten wir jetzt in der dritten Folge, das ist der Scheißtag von Sami Fares.
Das ist Ihre Rolle, der Hauptkommissar.
Genau.
Sami Fares.
Und er muss jemanden erschießen.
Ja.
Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es genau über diesen Punkt hinausgegangen ist, weil es dann auch mich als Schauspieler in meiner Rolle gefordert hat, wie verhalte ich mich, was macht das mit mir? Das war nochmal eine ganz besondere Herausforderung, das zu spielen.
Ja, es ist jetzt nicht einfach nur Drehbuch, dann gibt irgendeine Situation, in der sich das ergibt, sondern...
Ja. Also ich muss das ja auch irgendwie... Für mich einordnen, wie Sami Fares das einordnen würde, was es mit ihm macht. Das macht ja auch mit mir was.
Und man möchte keinen Menschen erschießen.
Nein, um Gottes Willen. Aber es ist eine spannende Frage, finde ich. Was macht das mit einem? Ja. Und da stand ich auch da und habe gedacht, krass, was macht das mit einem? Also.
Ist jetzt mehr los sozusagen? Darf Sami Fares jetzt in der neuen Staffel ein bisschen mehr als in der ersten Staffel? Da war er ja viel im Büro, sozusagen.
Genau, ja, das hatte auch damit zu tun, dass ich damals, als die Serie anfing, die WAPO Elbe, mit der ersten Staffel, zeitlich eng war. Ich habe was anderes gedreht, konnte nicht intensiv jetzt in den Büchern teilnehmen. Ah, und wir hatten uns vorab verständigt, dass wir gesagt haben, okay, wir starten mal so und sprechen dann darüber, was ja auch toll war, richtig war, mit den Autoren zusammen, mit den Produzenten, wie kann es weitergehen, entwickeln die Rolle weiter. Und es war für uns immer klar, dass er auch rausgeht. Nur zu dem Zeitpunkt war ich noch in einem anderen Dreh verhaftet, behaftet.
Ja, ja so viele praktische Fragen. Das haben Sie ja vorhin schon auf die Frage geantwortet, wie Sie Rollen auswählen. Es gibt einfach ganz viele praktische Hintergründe, die man gar nicht so im Kopf hat. Ja.
Genau.
Ich habe immer gedacht, der ist vielleicht wasserscheu oder dem wird schlecht auf dem Wasser oder sowas. Ja, kann ja auch sein. Man
muss
ja mit diesem wackeligen Motorboot durch die Gegend schießen.
Nein, ich fand das total spannend. vor allen Dingen die Auswahl vom Revier, dass wir an der Elbe sind. Mhm. Eine Gegend, die ich noch nie kannte, die Sächsische Schweiz. Ich kannte Dresden ein wenig.
Ja.
Ich war mal Schirmherr von der türkischen Kammer hier im Schloss.
Ja, im Schloss.
Und aber die Elbe kannte ich so nicht. Ich habe viel davon gehört. Und deshalb war ich sehr happy.
Das ist eine sehr, sehr schöne Situation. Es ist ja auch immer so ein bisschen Einladung. Auch so ein Krimi ist ja auch immer so ein bisschen Einladung. Kommt hierher. Hier gibt es nicht nur Leichen, sondern hier gibt es außerdem die Leichen, die damit beschäftigt sich der Adnan oder der Sami. Ihr kommt hierher und guckt euch die schönen Berge an und diese schöne Landschaft. Davon kriegen Sie auch was mit, wenn Sie da arbeiten.
Ja, unbedingt, weil ich bin ja ein neugieriger Mensch und ich finde es immer spannend, Land und Leute kennenzulernen, auch die Regionalität, und bin ein großer Radler, also ich habe ein Rennrad, ich habe ein Mountainbike und zum Glück gibt es immer Kollegen. Diesmal zum Beispiel hatten wir Hansen und Bernie waren dabei, die sich sehr gut auskannten in der Gegend auch, vor allen Dingen Hansen, und dann sind wir zusammen fast, also sehr oft sind wir abends nach dem Dreh noch rausgefahren, sind radeln gegangen.
Ja, Elberadweg, das ist halt wirklich schön. Und da muss man nicht die Berge hoch. In Bayern ist das wahrscheinlich anders.
Ja, wobei wir natürlich auch den Anspruch hatten, wir sind dann auch, es gibt eine wunderschöne kleine, jetzt muss ich überlegen, Forellen. Die haben Forellen.
Radmannsdorf?
Ja.
Ja.
Und da sind wir hochgeradelt.
Mit dem Rennrad.
Ja.
Da müssen sie ordentlich reintreten.
Ja, ne?
Ja.
Ja, ja, also wir machen das auch, ist ja auch eine sportliche Tätigkeit, nicht nur, sage ich mal, jetzt Sonntagsausflug.
Ja, und der Ausgangspunkt der Frage war ja, Sie sind nicht wasserscheu und Sie können das auf dem Boot und das funktioniert.
Ich schweife manchmal ab, gell?
Das ist sehr schön. Genau dafür ist diese Sendung da, dass man mal abschweifen kann.
Genau. Nee, ich bin nicht wasserscheu. Ich liebe das Wasser. Ich wollte ursprünglich mal, hatte ich auch mal einen kleinen Traum, weil ich so viel diese Sendung, diese Unterwasser-Sendung von Cousteau geguckt habe damals.
Ich auch.
Ja?
Wir sind eine Generation.
Ja.
Ich habe das geliebt. Das gab es auch im Osten. Das gab es auch im Osten. Gab es auch in der DDR. Jacques Cousteau konnte man gucken. Ich habe es bewundert. Es war so schön.
Und dann dachte ich, ich muss Meeresbiologe werden. Ich war so neugierig.
Okay.
Aber dann habe ich festgestellt, das Wasser ist schon etwas, was ich liebe, was mir liegt, aber ich bin nicht so ein guter Schwimmer. Das liegt daran, dass ich irgendwann mal eine Mittelohrentzündung hatte als Kind.
Ja.
Und die ist nie richtig verheilt, sondern das ist immer so ein bisschen auch wegen der Belüftung offen geblieben. Und dadurch habe ich mich schwer getan, schwimmen zu lernen oder tauchen zu lernen.
Da darf kein Wasser ins Ohr.
Genau.
Ah, okay, alles klar.
Und dann es ist bei dem Wunsch geblieben.
Und wie ist denn das, wenn Sie jetzt dort drehen auf diesem Schiff, fährt da immer noch ein Rettungsboot mit, damit der Adnan nicht ins Wasser fällt, das Ohr kaputt geht und die Versicherung sagt, um Gottes Willen?
Nein, also wir haben immer jemanden dabei, der das Boot mitsteuert.
Ja.
Weil wir können es ja nicht wenn wir...
Es sieht immer so aus, als könnten Sie das.
Ja, ne?
Ja.
Im Prinzip könnten wir das auch.
Ich habe gedacht, die haben alle einen Bootsschein.
Ja, also die meisten von uns haben, glaube ich, auch einen Bootsschein. Also ich habe einen.
Sie haben einen?
Ja, ich habe einen durch Zufall gemacht, 2017.
Wow, das soll schwer sein, habe ich gehört. Das ist schwerer als die Fahrschule.
Ja, man muss berechnen, je nach Strömung und Wind, wie man gegensteuert. Also man muss diesen Dreisatz nochmal neu erfinden für sich. Mhm. Ich habe so viel vergessen.
Sie haben ja immer noch jemanden dabei, der mitsteuert. Sie müssen es nicht ganz alleine machen.
Ist es auch was anderes, wenn man jetzt, wir haben das praktisch an der Ostsee gelernt.
Ja.
Und dann sind wir nach Griechenland, haben da einen Segelkurs nochmal gemacht vor Ort. Aber in der Elbe ist es ja an andere, man hat die Strömung.
Man hat die Strömung.
Genau.
Und man hat natürlich viele Schiffe, Bundeswasserstraße. Mhm. Wie funktioniert das bei so einem Dreh für die Wapo-Elbe? Da können Sie jetzt nicht sagen, hallo, ich bin hier, ich bin hier wichtig, wir drehen hier im lieber Lastschubverbund, du wartest jetzt einfach mal.
Nein, man muss ja Rücksicht auf die nehmen, die sind ja schwerer, die haben einen ganz anderen Bremsweg, in Anführungsstrichen.
Ja, na klar,
auf Wasser. Ja. Deshalb, wir ordnen uns da unter und gucken und müssen versuchen, diesen Schiffsverkehr dürfen wir nicht stören natürlich, und trotzdem versuchen wir zu drehen.
Ist das schwierig, das zu koordinieren?
Ach, es geht eigentlich. Es geht. Also ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, aber bis auf manchmal die Ausflugsschiffe.
Die Dampfer, die natürlich dann auch
kommen. Genau, die kommen natürlich und gerade wenn es dann umso wärmer es wird, umso mehr kommen.
Ja.
Und die Elbe hat ja auch eine, also es jetzt wird sie sehr viel Wasser haben, die Elbe.
Jetzt hat sie, aber im Sommer ist es manchmal ganz, ganz wenig.
Das heißt, man muss natürlich auch gucken, wo kann man überhaupt fahren.
Die Fahrrinne wird immer dünner, schmaler.
Schmaler. Ja. Und dann teilt man sich natürlich die Fahrrinne. Und dann wird es eng, ne, wenn wenig Wasser drin ist.
Und hat dann das Fernsehen Vorfahrt?
Nein.
Nee.
Also da fühlen sich die Ausflugsschiffe schon im Vorteil, ne? Aha. Auch wenn sie es genießen und auch wenn sie auf uns hinweisen, dass hier gerade die Warpo-Elbe gedreht wird für die Gäste auf dem Schiff, müssen wir Rücksicht nehmen auf sie.
In der zweiten Staffel ist der Sami Ferris, war der vorher ja auch schon, aber hier schon deutlich sichtbarer, so ein Tüftler, auch so ein Macher, so ein Technik-Nerdig. Sind Sie das selber auch so ein bisschen oder spielen Sie das einfach? Ich habe mich so gefragt, hat er vielleicht zwei linke Hände und tut nur so oder ist er so ein Fummler?
Ja, also die Autoren, die das ja ganz toll geschrieben haben in der Entwicklung, die haben... Wir saßen zusammen und die haben auch immer gesagt, Adnan, was machst du denn so und so? Und dann kamen wir darauf und ja, wir haben jetzt ein altes Bauernhaus. Früher habe ich die Autos mit meinem Vater repariert. Also wir haben die Bremsbeläge gewechselt. Wir haben Achsschenkel gewechselt. Und ich war als der jüngste Sohn dafür verpflichtet, weil meine älteren Brüder immer gesagt haben, nee, du bleibst da, du hilfst dem Vater.
Okay, die durften was anderes machen, der Kleine musste.
Genau, und dadurch habe ich so ein bisschen das so gelernt und mitbekommen und mir macht das auch Spaß, wenn ich das nicht zu oft machen muss.
Ja.
Also neben der Schauspielerei, wenn ich nach Hause komme oder eben gerade was ansteht, wie Gartenarbeit, aber auch einiges, wenn man ein altes Haus hat, ist ja immer was dran zu machen, dann mache ich das.
Das machen Sie dann auch selber?
Ja.
Schön. Landleben ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich gefragt, wie das denn wohl passiert ist. Sie sind in so richtig mittendrin in Frankfurt, wo heute die Türme der Deutschen Bank stehen, sind Sie aufgewachsen. Frankfurter Bub, so wirklich hartes Großstadtleben. Dann sind Sie nach Berlin gegangen, dann nach München und dann aufs Land. Wieso?
Das war auch wieder pragmatisch gelöst. Ich habe meine Frau in Berlin kennengelernt. Und sie war damals schwanger und sie kommt aus der Schweiz.
Ja.
Und wir haben gemeinsam überlegt, ob das jetzt unser Mittelpunkt werden soll, Berlin. Sie war mehr fürs Landleben.
Aha.
Und dann haben wir uns überlegt, ja, wo könnten wir denn alternativ sein, was auch näher wäre zu unseren Familien und auf welchen Landstrich hätten wir Lust?
Ja.
Und irgendwie kamen wir auf München. Und dachten, München ist eigentlich ideal. Es ist nicht so weit von Frankfurt, aber es ist auch sehr nah in die Schweiz.
In die Schweiz geht es dann auch.
Genau.
Schneller als von Berlin.
Und wir haben auch festgestellt, dass wir beide so eine Italien-Affinität haben.
Und da ist man dann natürlich wunderbar aufgehoben.
Ja, und dann haben wir gedacht, komm, yalla, wir gehen da hin.
Los geht's.
Und ich habe gerade Wilde Kerle damals da gedreht.
Ja.
Und kaum bin ich zum Dreh zurück, also aus Berlin, bin ich nach München gefahren und habe dem zweiten Regieassistent erzählt, wir haben beschlossen, wir ziehen nach München. Eine Woche später habe ich über diesen zweiten Regieassistenten, konnten wir uns ein Haus, ein kleines Häuschen anschauen von den Verwandten von ihm. Aha. Zufällig.
In München?
In München, also um München herum.
Ja, also in München kann man es ja aber nicht bezahlen.
Nein, es ist damals ging es noch ein bisschen besser als heute, aber wir waren da im Umland, zack, haben wir gedacht, super, es sollte sein.
Und dann der alte Bauernhof.
Nee, da kam dann danach, weil haben wir festgestellt, es ist schön, aber wir sind noch nicht richtig auf dem Land und haben ja München ein bisschen kennengelernt. Dann haben wir das alte Bauernhaus zufällig gefunden, was uns wahnsinnig angetan hat und wo wir dachten, da können wir alles, wir hatten sofort eine Vision zusammen für das Haus, wie wir es umgestalten wollen, wie wir es sanieren wollen, umbauen wollen. Und das war dann auch eine Woche später hatten wir das Haus.
Und da ist aus dem Großstadtkit jetzt wirklich der Landmann Adnan Maral geworden.
Ja, ich liebe es.
Der Rasen mäht und Tomaten anbaut.
Ja.
Machen Sie das. Ja. Es gibt, gärtnern Sie so ein bisschen?
Also unsere Kinder, unsere Tochter hat jetzt zum Beispiel Tomaten angebaut. Ich habe sie brav gegossen, wenn ich da war. Ja. Und sie haben sie geerntet.
Ja. Sie haben bestimmt auch eine gekriegt.
Ja. Und wir haben zum Beispiel, versuchen wir gerade einen Feigenbaum im Garten zu etablieren.
Ja.
Ja, das ist aber...
Der verträgt doch keinen Winter.
Richtig. Aber es kommt drauf an, wo man es windgeschützt praktisch pflanzt im Garten, ja, geschützt. Meine Eltern haben
aber wirklich von München ist noch nicht Italien, Herr Maral.
Ja, ja, wir haben einen Baum auch meinen Eltern geschenkt und die haben sich das im Garten und der trägt schon Früchte, nur unserer nicht.
Wow.
Ja.
Also in, es in geht. Frankfurt im Garten?
Ja.
Ach, verrückt.
Ja, es gibt Sorten,
hätte ich nicht gedacht, dass
die robust genug sind mittlerweile, aha, die das aushalten, aber bei uns in Gelb... Das wollte ich nicht sagen. Bei uns auf dem Land haben wir es noch nicht geschafft.
Nein, wir sagen jetzt nicht, wo das genau ist, damit jetzt nicht die Fans vor der Tür stehen. Was macht es Ihnen leicht, morgens aufzustehen?
Was ist? Ich bin so ein Frühaufsteher.
Sie sind ein Frühaufsteher?
Ja, ich bin überhaupt kein Nachtmensch. Also ich kann gerne feiern.
Ja.
Ich liebe die Geselligkeit.
Kann ich mir gut vorstellen.
Mit den Menschen. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt sagt, oh, ich werde produktiv oder kreativ in der Nacht. Mhm. Sondern ich werde produktiv und kreativ am Morgen. Mhm. Also ich liebe dieses Unberührte am Morgen, ein Kaffee, ein Tee trinken, die Sonne geht auf, alles ist frisch, alles schläft, ein neuer Tag bricht an, wie toll.
Hm. Sie haben da gar keine Schwierigkeiten, sich zu motivieren.
Nee.
Und im Zweifelsfall haben Sie drei Kinder, die dafür sorgen, dass es losgeht.
Ja. Und die Kinder kommen noch dazu, ne? Egal, ja, also mittlerweile ist natürlich so der Motor der Kinder,
ja,
der ist ja so auch in einem, ja, drin.
Ja, klar. Schule, Frühstück, muss losgehen.
Ja. Und wir haben den ersten geschafft. Er hat sein Abitur gemacht, ist aus der Schule. Jetzt geht es nur noch um zwei.
Ja. Ja, und die sind ja jetzt auch schon ein bisschen größer. Mhm. So, dass das nicht mehr ganz so wilde ist wahrscheinlich. Wachsen die Kinder zwei- oder dreisprachig auf? Lernen die auch Schweizerdeutsch sozusagen?
Ja, also meine Frau spricht mit unseren Kindern Schweizerdeutsch,
ja,
und ich Türkisch.
Ja.
Und natürlich ist unsere Familiensprache Deutsch.
Ja. Und da können die drei Sprachen.
Das ist ja schön. Das ist
und können
so,
Sie auch ein bisschen Schweizerdeutsch?
Ach, ich habe immer die wenn ich probiere, Schweizerdeutsch zu reden,
ja,
dann sagen die, oh nein, Baba, bitte, nöt. Ne? Ich darf nicht. In dem Sinne.
Das ist dann wahrscheinlich einfach zugeordnet.
Ja, ja.
Der Papa, der Baba spricht ja Türkisch, die Mama ist die mit uns und dann ist das irgendwie im Kopf klar sortiert.
Ja, und die sagen dann immer, du triffst das immer nicht so. Dann denke ich mir so, wann soll ich es denn lernen?
Ja, wenn sie raus sind.
Ja.
Und ihre Frau hat sie ja offenkundig noch nicht vermisst.
Nein.
Und man muss dann in der Schweiz, sie haben einen Schweizer Pass, man muss ja keinen Sprachtest ablegen.
Dass
man
glücklicherweise nicht.
Es ist ja manchmal wirklich schwer zu verstehen, finde ich.
Ja, es hängt davon ab, in welcher Region man ist.
Ja.
Also das Zürich-Deutsch, wie man so schön sagt, ist einfacher verständlich, glaube ich, für uns jetzt.
Ja.
Berndeutsch zum Beispiel ist schwieriger. Oder je nachdem, wo man ist, regional. Wie Niederbayern. Also in Niederbayern ist ja auch manchmal schwierig,
gell? Ja. Aber das haben Sie drauf.
Ja, ein bisschen.
Ja. Warum wollten Sie den Schweizer Pass, habe ich mich gefragt. Sie leben hier. Sie haben türkische Wurzeln, die Ihnen offenbar auch wichtig sind. Warum wollten Sie den Schweizer Pass?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr wichtig, Menschen, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen, wo sie herkommen. Ob es jetzt Mitteldeutschland ist, also ob man jetzt aus Hessen kommt, Bayern kommt oder auch aus anderen Nationen. Das ist ja eine Bereicherung, die man in sich trägt und die man mitnehmen kann in die andere Kultur oder in die andere Mentalität, in der man dann aufwächst, lebt für den Moment. Deshalb wollte ich meinen türkischen Pass nicht abgeben müssen, wie es im deutschen Gesetz heißt, weil es geht ja nur, man kann nicht Doppelstaatsbürger sein.
Jetzt
mittlerweile
darf man es, ja, noch nicht so sehr lange, aber man darf es jetzt.
Man darf es jetzt und als ich noch bemüht war, ging es nicht und plötzlich haben wir festgestellt, haben die in der Schweizer und dann haben die plötzlich im Schweizer Konsulat, weil wir die auch familiär kennen, da wegen den Kindern.
Sie müssen natürlich immer wieder mal hin, genau. Drei Kinder in so einer verwaltungstechnisch schwierigen Konstellation.
Genau, und dann sagen sie, Herr Maral, Sie könnten auch den Schweizer Pass beantragen, oder? Und da habe ich gedacht, ach ja, echt jetzt? Und dann habe ich den beantragt und habe ihn auch bekommen. Und das fand ich toll. Ein bisschen fand ich es damals schade, dass das Land, wo ich über 50 Jahre jetzt lebe, mir das nicht gibt, was ein Schweizer Staat tut, ohne weiter zu fragen oder mich zu hinterfragen oder einfach mich akzeptiert. Mhm. Und das erwarte ich eigentlich auch von Deutschland.
Hat lange gedauert.
Hat lange gedauert.
Ja. Sie haben von Ihren Eltern erzählt, die haben auch drei Kinder, Sie haben zwei Brüder. Was schätzen Sie an Ihren Eltern am meisten?
Meine Eltern sind wahnsinnig offen. Mhm. Die haben diese Gastfreundschaft aus ihrer Mentalität, aus ihrer Kultur, das so tief in ihnen behaftet ist. Das drückt sich dann so aus, dass wir schon in den 70ern, als wir grillen waren.
Ja, da ist die Leidenschaft zum Grillen entstanden, die sie jetzt ins Fernsehen bringen.
Ja.
Also erfolgreich ins Fernsehen bringen.
Genau. Und da saßen wir irgendwo in der Walachei, sage ich mal, und haben gegrillt, was auch schön war.
Ja.
Und plötzlich kamen Spaziergänger. Und damals war das Grillen ja noch gar nicht so in Deutschland verbreitet und selbstverständlich.
So 70er Jahre dann?
Ja,
so,
70er.
70er, Anfang 80er.
Ja, wir
70er,
hatten so ein Opel Kadett Kombi und sind damit durch die Gegend gefahren. Und mein Vater hat gesagt, hier ist schön, hier bleiben wir. Da ist auch irgendwie Wasser, so ein Flüsschen oder so. Irgendwo in Frankfurt herum, Feldberg oder ich weiß nicht wo.
Und dann hat er einen Grill rausgeholt und wurde gegrillt.
Ja.
Und der kleine Adnan durfte, musste helfen.
Ja, natürlich war das selbstverständlich. Baut mal hier auf, mach mal da und hier ein bisschen Holzkohle. Aber jetzt kamen Spaziergänger vorbei. Und das meine ich mit der Gastfreundschaft. Und dann sagten die, wunderten sich natürlich über uns, die da Picknick machten, Grillpicknick.
Ja.
Und grüßten, meine Eltern grüßten natürlich sofort und sagten, ja, du auch kommen, bitte, hier, mitessen.
Das, da kriegte man als vorbeigehender Mensch was zu essen. Das
meine
dazu.
Eltern haben die sofort eingeladen, sich dazu zu gesellen.
Ja.
Und wir waren so, wir kennen die doch gar nicht. Ja, aber es sind Menschen, die an einem Essen vorbeigehen, an einem Tisch, das gedeckt ist. Die kann man nicht einfach dran vorbeiziehen lassen.
Mhm.
Das ist die Gastfreundschaft.
Das ist schön.
Die ist offen für jeden Menschen. Und genau so, und das habe ich so wahnsinnig schätzen gelernt, auch umso älter ich wurde, weil ich dann festgestellt habe, immer mehr, was das bedeutet.
Mhm.
Und dafür bin ich sehr dankbar Ihnen.
Gastfreundschaft, gibt es irgendwas, was für Sie ganz wichtig ist, was Ihnen Ihre Kindheit mitten in Frankfurt als Sohn türkischer Gastarbeiter für Ihr Leben mitgegeben hat?
Ja, meine Eltern waren ja sehr fleißig und sehr ehrenwert und für sie war das so wichtig, dass man die Menschen respektiert und gegenüber Menschen respektvoll ist.
Mhm.
Aber genauso auch gegen Tiere, also gegenüber Tieren, nicht gegen, sondern gegenüber Tieren.
Mhm.
Und das, dieses respektvolle Miteinander und dass man Menschen nicht über die Menschen sich stellt. Ich war oft mit meinen Eltern in der Fabrik, habe sie abgeholt oder habe sie besucht und habe auch mitbekommen, was das bedeutet, dort zu arbeiten.
Mhm.
Und ich finde, es ist wichtig, dass man die Menschen respektiert mit allem, was sie machen. Und jeder tut ja auch seinen Teil für die Gesellschaft.
Mhm.
Und das ist wichtig.
Mhm. Wie erleben Ihre Eltern, die ja, Sie sind Jahrgang 68, sind der Jüngere, die Jüngste von drei Brüdern, also die müssen auch schon älter sein. Wie erleben die jetzt so ihren Erfolg, dass der Adnan wirklich ein Berühmter ist?
Ja, sie werden von den Nachbarn angesprochen und ich habe deinen Sohn wieder gesehen und so. Die Nachbarn freuen sich.
In der fünften Wiederholung von Wilde Kerle oder so. Und,
alles mögliche. Servus Schwiegersohn oder Wapo oder was. Und dann sagen meine Eltern, ja, warum hast du es uns nicht gesagt? Dann sage ich eben, ja, es war eine Wiederholung oder oh, ich habe es vergessen.
Mhm.
Aber ich habe ihnen natürlich erzählt, dass Wapo wieder anfängt und sie freuen sich wahnsinnig, die Wapo zu sehen.
Ja, und gibt es dann auch eine Rückmeldung, dass so nach dem Motto, eben das hast du gut gemacht oder auch,
ja,
das war aber blöde von dir.
Naja, meistens.
Oder wie siehst du in dem Neoprenanzug aus?
Ja. Das die drücken das dann immer so ein bisschen. Die wollen natürlich, also sie freuen sich meistens. Und wenn es so ein bisschen komische Situation war, wie Neopren oder eine komische Rolle, dann sagen die, naja, also ganz so da habe ich nicht verstanden, was du da so treibst da in dieser Rolle.
Und dann können Sie miteinander drüber reden? Und
ja, natürlich. Aber am Ende, ne, also für meine Mutter und für meinen Vater bleibe ich natürlich ihr Held. Sie
verzeihen mir. Ist immer ein bisschen rosarote Brille.
Ja,
es ist natürlich. Jetzt nicht ganz so kritisch.
Ja.
So, dann müssen Sie, gucken Sie selber Ihre Filme an und gucken dann eben, was war gut, was war nicht so gut, oder wollen Sie es eher nicht?
Doch, doch. Also ich finde unbedingt, ich gucke mir das gerne an und denke, aha, na klar, ich muss ja auch reflektieren, was gut war, was nicht gut war, aus meiner Sicht, von mir. Oder, aha, um zu verstehen, wir arbeiten mit unterschiedlichen Regisseuren, Kameraleuten, dem Team zusammen. Während wir drehen, kann ich auch nicht alles reflektieren. Und das ist der Moment, wo ich dann sehe, natürlich der Schnitt entscheidet ja dann auch, dass man dann auch sieht, okay, wie ist es jetzt am Ende, was ist daraus am Ende entstanden? Und was konnten wir damit ausdrücken? Was hätte weniger Kraft gebraucht? Was hätte mehr Intensität gebraucht vielleicht?
Und das werden Sie zum Beispiel bei der WAPO auch gefragt. Da sind Sie auch als Schauspieler mit einbezogen in die Entwicklung der Rolle.
Also was toll ist, dass wir auch eingebunden werden, um mit den Autoren gemeinsam über die Fälle zu sprechen, über die Entwicklung der Figuren. Und jetzt sind wir natürlich bei Sami Fares, der ja später ins Außendienst gekommen ist. Und sind wir jetzt gut gestartet, haben jetzt die kommen ja jetzt, die neuen Folgen. Ich habe sie ja schon gesehen und bin sehr happy.
Und Sie haben sie gedreht. Ja,
ja, das war lange natürlich. Her, ja. Und habe sie aber mir nochmal angeschaut. Und deshalb bin ich auch da sehr dankbar, dass wir mit den Autoren, und das ist immer eine schöne Zusammenarbeit, wenn die Autoren auch spüren, was liegt uns, was sehen wir in den Figuren, was können wir ihnen mitgeben.
Ja.
Und die können dann natürlich besser damit arbeiten.
Ja, und Sie fühlen sich natürlich dann wahrscheinlich auch wohler in der Rolle, die Sie geschrieben kriegen, und fragen sich nicht, ja, was hat er sich denn da gedacht?
Genau. Ja. Und man spürt das auch in den Dialogen, dass dann die Autoren meistens oder die AutorInnen dann auch einen besseren Zugang haben und dann auch wissen, weil sie lernen uns ja auch immer besser kennen. Und das ist auch ein Vorteil, Entschuldigung, auch das einer Serie. Also man lernt sich alle, die Autoren lernen einen besser kennen, die Regie idealerweise lernt einen kennen, wir untereinander, die Kollegen, wir lernen uns besser kennen, und das ist bereichert einen. Das macht auch deshalb so viel Spaß, Serie zu machen.
Ja, weil das Team ist ja auch klein, es wirkt alles schön familiär, das ist ganz schön. Wie bringen Sie diese Staffel jetzt zu Ende? Wird es so einen Cliffhanger geben, der Lust macht auf weiter, oder ist dann Schluss?
Mit der Staffel? Nein. Wir dürfen ja sogar jetzt im März wieder weiterdrehen.
Na schön.
Ja, und wir freuen uns sehr. Und ich freue mich auch auf Pirna.
Ja.
Und auch auf das Revier. Ich bin gerne in diesem Revier.
Nicht so gerne auf dem Wasser.
Doch. Aber wenn man schon im Revier ist, oft hat man ja in Polizei wirklich Reviere, die ja irgendwie man ist irgendeinem Gebäude, was geschlossen ist, die Fenster zu. Und wir haben eine ganze Fensterfront und gucken auf die Elbe.
Ja, das ist wirklich schön. Das ist ein altes von einem Ruderclub.
Genau, es ist ein Ruderverein, Alter. Ja. Und die haben auf ein Gebäude, praktisch auf die Terrasse obendrauf, ihr Gym, also ein neues Gebäude drauf, oder wie sagt man dem, ein Wintergarten-ähnliches Bau draufgestellt.
Und das ist ihr?
Und wir bauen es um zum Revier.
Sehr schön.
Und dem bin ich auch sehr dankbar.
Und die Fans wissen, es wird weitergehen.
Ja.
Und der Sami Fares ist wieder mit dabei. Adnan Maral ist auch wieder mit dabei. Was sind Ihre Eindrücke von der Gegend? Sie haben vorhin schon gesagt, dass es Ihnen gefällt. Aber Sie sind ja nicht nur da zum Gucken, sondern Sie erleben ja auch so ein bisschen Alltag hier, der ja wahrscheinlich ziemlich weit weg ist von Ihrem Alltag.
Ja, ist nochmal anders. Ist auch natürlich sprachlich, finde ich das auch toll. Ne? Ich bin zu einem Optiker gegangen und wollte für Sami Fares trägt der Brille.
Ja.
Und da wollten wir neue Gläser haben. Und dann, als wir die Staffel angefangen haben, und habe dann gesagt, ja, entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir da vielleicht einen Termin geben? No?
No.
Und dann habe ich gesagt, ja, also den Termin müsste sehr bald sein. No?
No.
Klar. Und es ging die ganze Zeit mit no. Und ich dachte, ja, verstehe das no. Aber heißt das jetzt ja oder nein? Ich habe das ganz lange nicht verstanden, war kurz davor. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, aber jetzt sagen Sie mir doch bitte, können Sie das morgen direkt machen oder nicht?
No.
No?
Ja.
Bis ich dann verstanden habe irgendwann, es kam mir wie so eine Erleuchtung, das heißt ja.
Ja. Es kann ja auch mehr heißen, aber es ist natürlich, das Nonverbale ist das Wichtigste. Es hört sich manchmal auch an wie nö, no.
Ja, genau.
Aber man sieht es ja schon an, ob der Optiker sagt, Herr Maral, treten Sie mal bitte hinten an.
Ja, und so lerne ich auch die Mentalität der Menschen hier kennen. Und ich muss sagen, es freut mich, weil sie meistens, ich bin ja jetzt den Menschen schon mal begegnet, die ich kennengelernt habe, und immer wieder lernen wir Menschen kennen, und die sind sehr offen, sehr herzlich auch. Adnan, wir freuen uns, dass du wieder da bist.
Ja? Da wird sofort geduzt.
Ja.
Ja.
Und das ist toll. Und am Anfang dachte ich, hoppla, echt jetzt?
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, ja, die meinen das auch, wirklich.
Schön.
Und
Sie haben ja auch so eine positive Ausstrahlung. Es macht ja Freude, spürt man auch hier beim Sprechen miteinander.
Ja, es geht ja auch darum, dass ich versuche auch, für mich ist das ja auch ich möchte eine gute Zeit verbringen. Es ist meine Lebenszeit, die ich mit den Menschen verbringe. Und es gibt keinen Grund, erstmal auf Menschen negativ zuzugehen oder an Menschen meine negativen, ich weiß nicht, weil ich schlecht geschlafen habe, an Menschen auszulassen, weil die haben ja damit nichts zu tun.
Hm. Letzte Frage, Herr Maral.
Bitte.
Ist es schön, Adnan Maral zu sein?
Ich bin sehr glücklich mit mir.
Super, das freut mich.
Ja.
Damit kann man doch wunderbar aus dieser Sendung aussteigen. Leider sind wir nicht mehr aufs Grillen gekommen. Kann man eigentlich im Winter auch grillen?
Man kann immer grillen. Nur noch das zum Grillen. Für mich ist das Grillen nicht nur Grillen, sondern das ist Kochen 2.0, weil das ist das Feuer und alles am Feuer. Wir können alles am Feuer machen. Das Urkochen ist ja am Feuer. Deshalb, also ich bezeichne es immer weniger als Grillen, sondern es ist Kochen am offenen Feuer, wenn man grillt. Man kann alles machen.
Zurück
alles.
Zu den Wurzeln, so wie die Menschen vor 100.000 Jahren am Feuer.
Ja.
Kann man alles machen, auch im Winter.
Go for it.
Grillmeister Adnan Maral spricht. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hat mir große Freude gemacht. Und dienstags 18.50 WAPO gucken.
Unbedingt. Vielen Dank.
Und bei der WAPO ist Carina Wiese ihre Chefin. Der Sonntagsbrunch-Podcast mit ihr steht auch wieder in der ARD-Audiothek. Carina Wiese, Dresdnerin, die bei NU nicht verunsichert gewesen wäre.
Und nein.
Bei der WAPO Elbe hört man das nicht. Aber in der herrlichen Steffi und Isa-Reihe über zwei Freundinnen mit sehr unterschiedlichen Lebenswegen und Ansichten darf auch gesächselt werden. Steffi und Isa, Haus mit Gästen, heißt die vierte Staffel. Sehr viel Wirklichkeit und sehr viel Spaß. Ich liebe es, nicht nur, weil man die 15 Minuten in der ARD-Audiothek auch schnell mal zwischendurch hören kann. Ach, jetzt habe ich auch gleich noch 15 Minuten gesagt, aber das bleibt jetzt drin. Wenn Sie dann vielleicht noch ein bisschen Sächsisch lernen, Adnan Maral. Jetzt allerletzte Frage. Können Sie den berühmten Michael Jackson Moonwalk noch? Das war doch mal Ihr Ding.
Den Moonwalk? Ja, ich mache ihn zwischendurch.
Ja?
Oh.
Da gucke ich jetzt mal.
Jetzt gucken Sie. Achtung.
Oh, ja, hier. Ist natürlich ein bisschen Teppich, aber es geht.
Ja, ne? es geht super.
Achtung, es gibt ja das, ne? Das ist ja das.
Ja.
Und dann gibt es aber noch die kleinste Welle, ne?
Ja.
Mit der Hand.
Wow. Er hat sich jetzt nicht in den Schritt gefasst. Sage ich nochmal dazu.
Genau, unbedingt.
Aber er kann es noch. Adnan Maral kann den Moonwalk.
So Klibitzli.
Klibitzli, ja, der Schweizer Adnan Maral spricht. Klibitzli. Ja.
Vielen Dank. Gute Zeit.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.